Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Willkommen, liebe Freundinnen der Freiheit. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder vielleicht sogar zum ersten Mal eingeschaltet habt. Wir machen jetzt einen Monatsrückblick aus anarchistischer Blickrichtung. Diesmal mit im Hörgepäck die News aus aller Welt aus unserem brandaktuellen Nachrichtenstudio, Aufruf zur feministischen Anti-Knast-Kundgebung am 5.5. um 16 Uhr vor der JVA Chemnitz. Mehr zu Anti-Knast ist natürlich auch wieder dabei bei A-Radio Durchbruch in unserer Live-Show am 15.5. um 21 Uhr auf 88,4 in Berlin und 90,7 in Potsdam. Danach folgt ein Rant über die Beschissenheit der Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete, was am 26.04. im Bundesrat beschlossen wurde und was dazu führt, dass Geflüchtete kein Bargeld, sondern eine Geldkarte für bestimmte Läden und somit noch weniger Freiheit und Selbstbestimmung haben. Dann geht es um die Erweiterung vom Mietshäuser-Syndikat auf den landwirtschaftlichen Bereich, das sogenannte Acker-Syndikat. Wir bleiben im Anschluss im agrarischen Feld und springen nach Frankreich, wo unter dem Namen Soulèvement de la Terre, Aufstand der Erde, Kämpfe von Klimaaktivistinnen, Autonomen und LandwirtInnen verbunden werden und sich die AkteurInnen vor allem der Wasserverteidigung verschrieben haben. Die Sahne auf der rot-schwarzen Torte in unserer Podcaststunde bildet wie immer die satirische Suche nach dem Herrschen der Anarchie in den Nachrichtenblättern und somit der Frage, wo ist denn derzeit eigentlich Anarchie überall auf der Welt?
Willkommen zum Anarchist Newsroom. Zum April haben wir folgende Themen für euch: Disrupt Mercedes, Piraterpatata in Geldsorgen, Definitionsmacht Antisemitismus, Rebellion im Kaukasus und Hilferufe aus dem Sudan. Hier kommen die Meldungen im Einzelnen. Bremen. Disrupt blockiert Mercedes. Die Schienen für den Abtransport der Autos wurden durch Personen- und Enquete-Vorrichtungen blockiert. Autozüge mit hunderten PKWs der Luxusklasse können das Werk nicht verlassen. Bravo. Zusätzlich klettern Teile der Gruppe Disrupt vor die Glasfassade des Mercedes Showrooms. Wer ist denn dieses Disrupt? Auf der Website heißt es auf jeden Fall: Jeden Tag zerstört die kapitalistische Wirtschaftsordnung ein Stück unserer Lebensgrundlage für Profit. Daran ändern auch Greenwashing, Produktlabel oder leere Versprechen nichts. Die Geschichte des Kapitalismus erzählt auch die der Ausbeutung, der Umweltzerstörung und des Neokolonialismus. Das klingt interessant. Für den Mai mobilisiert Disrupt Tesla gegen den Ausbau der Tesla Gigafactory in Grünheide. Zeit, sich kennenzulernen. Berlin, linke Kneipe unter Druck. Wir möchten hier Auszüge aus einem Crowdfunding-Aufruf für die bedrohte linke Kiezkneipe Pirata Patata teilen. Pirata was? Für uns ist das Pirata Patata nicht nur ein Wirtschaftsbetrieb, sondern vor allem ein wichtiger sozialer Teil der linken Kneipeninfrastruktur in Kreuzberg und in Berlin. Wir möchten das Pirata daher trotz aller Widrigkeiten und der besonderen Schadenssituation gerne weiterführen. Was ist denn das Problem? Das Pirata Patata ist aufgrund einer Reihe von Wasserschäden am Gebäude in eine ernsthafte wirtschaftliche Schieflage geraten. Was können wir tun, um zu unterstützen? Wir sind auf euren Support angewiesen, um die durch die Wasserschäden verursachten Kosten zu begleichen. Ein erfolgreiches Crowdfunding würde uns ermöglichen, den Kneipenbetrieb weiter zu gewährleisten. Also, wir freuen uns über jeden Euro an Unterstützung. Danke für die Aufmerksamkeit. Berlin. Definitionsmacht. In Berlin haben vergangene Woche hunderte Menschen gegen die Schließung zweier queer-feministischer Jugendzentren demonstriert. Warum das denn? Also, warum die Schließung? Wegen vermeintlicher privater Palästina-Solidarität der Beschäftigten. Ach so, das ist jetzt strafbar? Ohne Vorankündigung hatte Kriminalkommissar AD Max Kindler von der CDU nun Bezirksstadtrat für die Bereiche Jugend, Familie und Gesundheit dem Träger der Zentren am 19. April eine fristlose Kündigung erteilt. Fuck that. Ein Polizist und CDU-Politiker definiert Antisemitismus und schließt ein queer-feministisches Jugendzentrum? Wir aber fordern hunderte queerfeministische Jugendzentren keinen Raum für Regierung und Polizei. Tiflis, Rebellion im Kaukasus. In Georgien tobt eine bemerkenswerte Grassroots-Rebellion gegen die eklatanten Versuche des prorussischen Regimes, das Land wieder unter den imperialistischen Einfluss Moskaus zu ziehen. Wie äußert sich das? Am 28. April strömten über 100.000 Georgier zu einer der größten Kundgebungen in der jüngeren Geschichte des kaukasischen Landes. Und warum Grassroots? Die Koordination der Proteste läuft über offene Versammlungen, bei denen bis zu 100 Delegierte verschiedener Gruppen zusammenkommen, um gemeinsame Aktionen zu planen. Mehrere solcher Versammlungen finden jeweils gleichzeitig statt. Und die Politik, also die offizielle, die wenigen Politiker, die an diesen Versammlungen teilnehmen, sind weit in der Unterzahl und ihr Opportunismus wird von den wachsamen Aktivistinnen schnell erkannt. Darfur, Hilferuf aus dem Sudan. Das Schweigen der Medien und Aktivistinnen rund um den Sudan ermöglicht es Soldaten auf beiden Seiten ungestraft Völkermord zu begehen. Was können wir in Solidarität mit den Menschen im Sudan tun? Bleibt über die Situation im Sudan auf dem Laufenden. Sendet Solidaritätsbotschaften an unsere anarchistischen MitstreiterInnen im Sudan. Sprecht mit Familie, Freunden und ArbeitskollegInnen über den Sudan, seine Revolution und die Abscheulichkeit der Armee, der Rapid Forces und der Islamisten. Organisiert Flugblätter, Pressetische, Solidaritätskundgebungen und Veranstaltungen in Solidarität mit der Bevölkerung gegen die Kriegsparteien. Na, es gibt viele Quellen in Französisch, vielleicht macht uns ja jemand ein paar der vorhandenen Quellen zugänglich. Nein zu Haft und Folter für RevolutionärInnen. Es lebe die freie Revolution vom Dezember. Grüße von den revolutionären Genossinnen des Sudan an alle Anarchistinnen der Welt. Danke fürs Mitschreiben. Die Links zu den einzelnen Themen findet ihr hoffentlich einzeln und der Reihe nach in den Shownotes.
Am 5.5. ab 16 Uhr findet vor der Frauen-JVA in Chemnitz die jährliche feministische Anti-Knast-Kundgebung statt. Die letzten Jahre fand die Kundgebung immer am 8. März statt. Leider besteht mittlerweile kein Kontakt mehr nach drinnen. Aber wir finden es trotzdem wichtig, die Menschen drinnen nicht zu vergessen. Besser spät als nie. Falls ihr uns dafür noch weitere Grußworte oder Ähnliches zukommen lassen wollt, schreibt uns gern an noprisons@systemli.org. Gefangene Menschen erleben tagtäglich, wie möglichst jeder Aspekt ihres Lebens durch den Knast und die Menschen, die ihn führen, kontrolliert wird. Sie sollen von der Außenwelt abgeschnitten werden, sodass der Knast, sein Alltag und seine Räume zur allumfassenden Existenzgrundlage werden. Durch diese Zwänge werden Menschen diszipliniert, damit sie sich wieder in die vorgegebene Gesellschaft einfügen. Wir sind mit dieser Form von Bestrafung und den Zuständen, die Knäste erzeugen, nicht einverstanden. Wir lehnen sie als Werkzeug zur Aufrechterhaltung von staatlicher Macht ab und kämpfen für eine Gesellschaft, in der es keine Knäste mehr gibt. Denn im Knast landen vor allem Menschen, die eh schon durch Diskriminierung, Armut und Rassismus herabgewürdigt werden. Wir sehen ganz klar, dass Knäste die Probleme unserer Gesellschaft unsichtbar machen sollen, indem sie Menschen vor unserem Blick verbergen. Also kommt mit uns zur Frauen-JVA Chemnitz und lasst uns den Gefangenen dort ein paar schöne Momente schenken. Wir wollen versuchen, ihre Isolation für den Moment zu brechen. Sie sollen nicht vergessen sein. Am 5.5. ab 16 Uhr auf zur Frauen-JVA Chemnitz. Es wird gemeinsame Anreisen aus Leipzig und Dresden geben. Informiert euch in euren Strukturen.
Wir reden jetzt hier heute über die Bezahlkarte, wo jetzt ja nämlich vorgestern im Bundesrat durchgegangen ist, dass das jetzt alle Bundesländer machen können. Richtig mies. Und wir haben dafür gesprochen mit einem Genossen von der No Border Assembly Berlin und einer Genossin vom Medinetz Halle.
Diese Bezahlkarte, es ist wirklich nicht gut, weil man kann nicht seinen Freund in Kaffeebesuch, in Kaffee anladen. Man kann auch nicht in Kino oder in Party gehen oder in eine Straße fest. Man kann auch nicht in Flohmarkt gehen. Das ist ein Diskriminationssystem.
Das Bezahlkarte ist ein Kontrollsystem. Die Bundesregierung will alle Ausländer kontrollieren. Alle geflüchteten Menschen, die hier in Deutschland wohnen, kontrollieren. Und immer weiß, wo er ist, was er macht, was er tut. Und sie kann das machen nur mit diesen Bezahlkarten. Es ist ein System, einfach zu sagen, es gibt zwei verschiedene Menschen in Deutschland. Eine ist Geflüchtete und eine ist der richtige Mensch, die deutsche Menschen. Ja, das wäre wirklich kompliziert für jeden Ausländer mit dieser Bezahlkarte. Das wäre wirklich schwierig, weil du kannst alles nicht machen. Man bekommt auch Angst, so eine teure Schuhe oder eine gute Essen zu kaufen. Weil man hat das Gefühl, wo sie sich immer kontrollieren. Und du kannst auch nicht einen Freund zu Kino einladen. Oder wir sind gerade im Sommer und es gibt verschiedene Sommerstraßen, wo man kann nur Bargeld bezahlen. Überleg, du kannst auch keine Kuchen kaufen, weil du nur Karte haben. Es ist wirklich schlecht. Ja, das ist meine Meinung dazu. Und meine Kritik ist, die Bezahlkarte ist ein Diskriminationssystem. Und wenn alle adaptieren diese Bezahlkarte, Geflüchtete bekommen sehr viele Probleme darüber. Weil es gibt in der Welt viele Länder, wo sie benutzt nicht so viele Karten. Und das wäre schwierig für einen Menschen, wo sie neu in Deutschland bin. Und einfach die ersten Monate, die Ausländer, gibt ihr eine Bankkarte, wo sie weiß nicht, wie kann ich das benutzen? Wie soll sie ein Ticket mit das kaufen? Das ist nicht Integration. Das ist eine Diktatur und eine Diskrimination für die Ausländer. Es ist wichtig für mich zu sagen, wir sind gleich in dieser Welt. Es gibt keine große oder keine kleine. Wir sind nur Menschen. Es ist wichtig, deine Hausaufgabe zu machen und studiere keine Menschen. Und wenn Menschen Hilfe brauchen und wenn Menschen Unterstützung brauchen, gib dir einfach Unterstützung. Jeder Mensch, wo hier in Deutschland kommt, hat viele Probleme in seinem Heimatland und sie braucht Unterstützung von anderen Ländern wie Deutschland. Und wenn sie hier in Deutschland kommen und Deutschland macht nur Stress und Sorge immer, das ist Diktatur. Diese Bezahlkarte ist wirklich nicht gut für keine Menschen. Alle Menschen kann alles, was sie fühlen, hier gut machen. Nicht nur, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Ah, no brother, no dishes.
Ich bin oder komme aus dem Mediennetz Halle. Also Mediennetze gibt es bundesweit. Wir sind ein Verein, der Menschen ohne Krankenversicherung unterstützt. Genau, da können Leute hinkommen. Wir haben eine Sprechstunde, wir sind per Mail oder per Telefon auch erreichbar. Und wir sind selbstorganisiert und basisdemokratisch. Also wer Bock hat, kann gleich direkt einsteigen.
Und du bist auch über deinen Aktivismus im Mediennetz irgendwie über dieses Bezahlkartenthema gestolpert?
Genau, man würde jetzt ja wahrscheinlich denken so, Menschen ohne Krankenversicherung, so Asylbewerber haben ja eigentlich eine Krankenversicherung oder sind zumindest über das Asyl-BEG Paragraph 4 irgendwie versichert. Wir fassen das aber ein bisschen weiter und sagen halt, okay, es gibt halt soziale Determinanten von Gesundheit. Das heißt, so ein Schlagwort ist da immer so, Armut macht krank. Und mit der Einführung der Bezahlkarte wird das Leben von Asylbewerbern einfach super prekär, was es halt eh schon eigentlich ist, aber noch schlimmer eigentlich als zuvor. Und deswegen haben wir uns dem Thema angenommen.
Auf welche Weise macht die Bezahlkarte arm?
Zum einen können wir uns ja überlegen, wo wir in Deutschland mit einer Debitkarte alles, also wie weit wir da kommen. So, welche Geschäfte nehmen Visakarten an? Da fallen Imbisse raus, da fallen Sozialkaufhäuser raus, da fallen irgendwie Tafeln raus, Flohmärkte. Also alles, wo sich Asylbewerber eben auch aufhalten und versorgt werden können. Es fällt aber auch raus, dass die zum Beispiel einen Handyvertrag abschließen können oder mobil sind. Und über diese Mobilität fällt ja aber auch zum Beispiel raus, dass, keine Ahnung, wenn die halt in irgendwelchen Käfern, also in Sachsen-Anhalt vor allem auch, vielleicht da irgendwo abgeschoben sind, wie jetzt, keine Ahnung, ab 2025 in Stendal dann in der Erstaufnahmeeinrichtung, dann fragt man sich, wie weit man halt damit kommt, ne? Wenn man halt irgendwie einen Facharzttermin hat, wo man halt hingehen muss und es keinen, was weiß ich, Diabetologen oder sowas gibt. Und wir fragen uns auch, und da muss ich jetzt so ein bisschen ausholen auch, wie Leute halt trotzdem noch zu uns kommen können, denn trotz dass wir eigentlich ein Verein sind, der sich um Menschen ohne Krankenversicherung kümmern, kommen auch AsylbewerberInnen zu uns hin, die Probleme haben mit der Scheinvergabe sozusagen. Also die bekommen ja Behandlungsscheine, sind halt nicht über eine Gesundheitskarte angebunden, die meisten. Also dadurch, dass es halt so abhängig davon ist, wie fit die Verwaltungsfachangestellten sind und auch die Ärztinnen, kommt es da halt immer regelmäßig dazu, dass halt Leute keine Behandlungsscheine ausgestellt bekommen für Sachen, die halt voll notwendig sind, also wie zum Beispiel eine Schwangerschaftsvorsorge oder irgendwie ein Augenarzttermin, der halt dringend ist, oder diese Behandlungsscheine eben nur für einen Tag in manchen Landkreisen ausgestellt werden. Und diese Leute, die sozusagen jetzt halt noch mit in ihrer Mobilität beschnitten sind und ja auch die Debitkarte nur in bestimmten Kommunen halt nutzen können, fragen wir uns, wie die halt noch zu uns kommen können und wie wir die halt noch weiter unterstützen können. Also es wird halt auch eine Abschneidung sozusagen der Gruppen geben und genau, insgesamt soziale Teilhabe wird halt super schwierig für die Leute, was ja auch sich auf die Psyche zum Beispiel auch schlagen kann und dann auch wieder so zur Chronifizierung von Krankheiten führt oder Notfälle halt sind, was ja auch eine Kostensteigerung ist für das gesamte Gesundheitssystem und auch zu einer Qualitätsminderung für uns alle halt führt.
Warum ist es so, dass es schwierig ist mit der Mobilität und ÖPNV, mit der Bezahlkarte?
Man kann zum Beispiel mit der Bezahlkarte kein Deutschlandticket sich kaufen, weil das nur mit einem SEPA-Lastschriftverfahren geht. Und wenn es halt so eine Bezahlkarte wird, die halt nur auf bestimmte Landkreise festgelegt ist, dann kann man ja zum Beispiel nicht irgendwie in ein anderes Bundesland fahren und oder eben auch innerhalb des Bundeslands woanders hinfahren und dann Rückzugticket oder so kaufen. Das würde zum Beispiel wegfallen. Es würde aber eben auch wegfallen, dass man halt irgendwie eine Miete davon bezahlen kann, weil mit diesem Konto sollen Überweisungsfunktionen eben auch ausgeschaltet werden, was natürlich irgendwie ein super krasser Einschnitt ist in das Leben von geflüchteten Personen. Und von diesen Bargeldabhebungen, die festgesetzt sind, haben sie jetzt Hamburg und Bayern zum Beispiel schon festgelegt, dass nur 50 Euro pro erwachsene Person pro Monat abgehoben werden darf. Damit kommt man jetzt in Bayern und Hamburg vielleicht auch nicht so weit oder irgendwo so weit. In Bayern soll es scheinbar auch Whitelists geben, was auch ganz schön abgefuckt ist, weil es einfach dann Menschen einteilen soll in vertrauenserweckende Leistungsempfänger, jetzt in Anführungsstrichen. Und da können dann doch auch Überweisungen stattfinden, weil der Verwaltungsaufwand wahrscheinlich auch sehr hoch sein wird, wenn sie halt dann immer noch das selber irgendwie machen müssen.
Und habt ihr als Vernetzung innerhalb von Medinet, habt ihr euch so überlegt, was ihr dagegen jetzt machen wollt, gegen die Einführung der Bezahlkarte? Weil noch ist ja nur in Hamburg und Bayern jetzt schon umgesetzt und zum Beispiel gegen die Einführung der Bezahlkarte in Sachsen-Anhalt oder sowas, habt ihr so einen Schlachtplan?
Jein, würde ich sagen. Also wir haben das Thema auf jeden Fall auf dem Schirm. Es gibt, soweit ich das mitbekommen habe, eine bundesweite Kampagne, die sich zur Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes einsetzt, was richtig gut ist, weil das super menschenunwürdig und gehört abgeschafft. Also genau, da diese Kampagne auf jeden Fall unterstützen, findet man auch im Internet. Und wir haben uns sozusagen jetzt auch diesem Thema angenommen und möchten da auch was veröffentlichen. Aber dadurch, dass wir das halt auch ehrenamtlich machen, ist es halt auch genau, wie immer das so ist, ein bisschen schwierig.
Gibt es sonst noch irgendwas, was dir wichtig ist?
Genau, was, glaube ich, von so einer gesundheitspolitischen Sicht für uns halt wichtig wäre, ist halt, dass wir im Grunde genommen halt die falsche Karte einführen. Also wir hätten halt eine Karte, die wir richtig gerne überall hätten, nämlich die Gesundheitskarte für Geflüchtete. Das hat bei den ukrainischen Geflüchteten super funktioniert, war auch überhaupt kein Problem. Der Verwaltungsaufwand würde dadurch halt richtig runtergehen, was halt mit der Bezahlkarte halt wahrscheinlich nicht so ist. Also wenn man das halt umsetzt wie in manchen Landkreisen, wie zum Beispiel in Greiz oder halt in Brandenburg oder so, dann wird das halt nicht zu einer Erleichterung des Verwaltungsaufwands führen, zumal es halt wahrscheinlich sehr viele Klagen dagegen geben wird, was dazu führt, dass die Sozialämter noch mehr überlastet sind, als sie eh schon sind. Und die Kosten wären auch geringer mit einer Gesundheitskarte, was ja immer so ein bisschen das Kontraargument ist. Aber mit der Bezahlkarte sind ja jetzt schon Presseinformationen raus, die halt unglaublich hohe Kosten verursachen werden, zumindest in Berlin, wo das getestet wurde. Und die Gesundheitskarte würde halt für Geflüchtete eine immense Qualitätssteigerung sein. Krankheiten könnten nicht chronifizieren, es wäre super easy, also so easy wie möglich sozusagen, zu einem Arzt zu gehen. Der hätte keine Probleme mit der Abrechnung. Es würde nicht dazu kommen, dass sie am Tresen abgewiesen werden. Und es würde endlich Klarheit darüber herrschen, welche Behandlungen übernommen werden und was nicht. Und wir würden das sehr begrüßen, wenn diese Karte eingeführt würde und die Bezahlkarte auf jeden Fall nicht.
Kannst du doch einmal ganz kurz sagen, was genau wäre eine Gesundheitskarte?
Normalerweise bekommen ja Geflüchtete dann diesen Behandlungsschein ausgehändigt vom Sozialamt und die würden halt genauso gut, also bei den meisten wäre es wahrscheinlich eine AOK-Karte, von den Krankenkassen eine Karte kriegen. Mit dieser Karte können sie dann halt zum Arzt gehen, würde dann zwar auch über diese sozusagen Akutbehandlungen im Asylbewerberleistungsgesetz laufen, aber es wäre zumindest schon mal eine Verbesserung, dass es halt nicht an einer Verwaltungsfachangestellten, die keine medizinische Ausbildung hat, hängt, ob diese Behandlung stattfindet oder nicht. Genau, ich glaube, das ist immer wieder schon auch durchgeklungen. Wir fordern auf jeden Fall die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes ersatzlos. Das ist einfach nicht, wenn man so auf Grundrechte und Menschenrechte geht, ist das nicht vereinbar und es ist einfach menschenunwürdig, was da passiert, menschenverachtend und genau, dass Geflüchtete einfach nicht Faschisten zum Fraß vorgeworfen werden und geopfert werden für Wählerstimmen irgendwie. Ich fände es wichtig, dass halt eine Solidarität mit Geflüchteten noch viel stärker in den Fokus gerät und dass Leute auch, wenn sie gegen Deportation sind und da deswegen auf die Straße gehen, dass sie dann eben auch für Geflüchtete einstehen und dafür sorgen, dass sie halt nicht so krass beschnitten werden und so leiden werden wie durch die Bezahlkarte jetzt.
Alles klar, ich drücke uns allen die Daumen, dass das irgendwie klappt, dass wenigstens in Sachsen-Anhalt oder halt allen anderen Ländern außer Hamburg und Bayern noch irgendwie eine Weile hinaus zu zögern oder vom Tisch zu kriegen.
Ihr kennt ja vielleicht das Mietshäuser-Syndikat, ein solidarischer Verbund von selbstorganisierten Hausprojekten, der sich in den 80ern und 90ern in Freiburg aus der Hausbesetzungsszene heraus gegründet hat. Das Ziel? Besetzte Häuser zu legalisieren, ohne die eigenen Werte über Bord zu werfen. Hat klein angefangen, ist beständig gewachsen und mittlerweile ein ziemliches Erfolgsmodell. Aber kennt ihr schon das Acker-Syndikat?
Schwab hatte so die Idee, durchs Internet das Mietshäuser-Syndikat zu erweitern, auch auf den landwirtschaftlichen Bereich. Und da dachte ich, da habe ich total Lust, mit reinzugehen und habe dann vor 4 Jahren mit ein paar anderen Menschen zusammen das Acker-Syndikat gegründet.
Das ist Joost. Aktiv in der Klimagerechtigkeitsbewegung, im Gemüsebau, im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft, wo er eine selbstorganisierte Ausbildung mitmacht. Seit vielen Jahren setzt er sich für die sozial-ökologische Transformation ein, vor allem durch Vergesellschaftung, durch Schaffung von Commons. Zum Beispiel hat er ein Mietshäuser-Syndikat-Projekt in Heidelberg mit aufgebaut. Und jetzt eben das Acker-Syndikat. Also, was ist das?
Das Acker-Syndikat ist ein Solidarverbund, in dem sich Projekte zusammenschließen und sich gegenseitig die Unverkäuflichkeit unter anderem garantieren. Das heißt, wenn ich jetzt normalerweise mir eine Fläche gehört als Eigentümerin, dann kann ich die ja jederzeit verkaufen. Ich kann auch ziemlich viel Scheiße damit machen. Und ich könnte jetzt sagen, okay, wir schließen uns irgendwie gemeinschaftlich zusammen und dann gehört uns diese Fläche gemeinsam. Der Punkt wäre nur, wenn, je nach Rechtsform, in der wir uns da organisieren, wäre es immer noch möglich, dass wir gemeinsam entscheiden, diese Fläche dann doch wieder zu verkaufen an irgendeinen Investor oder sowas. Oder halt, dass wir uns entscheiden, ach ja, wir wollen schon ein bisschen mehr Knete da rausholen, dann lass uns doch halt da irgendwie mal ein bisschen Gentechnik und Glyphosat oder sowas raufklatschen auf die Fläche. Was mit dem Acker-Syndikat eben geschaffen wird, ist eine Struktur, in der Projekte autonom in Selbstorganisation über die Flächen, die sie halt nutzen, verfügen können. Allerdings nicht in bestimmten Grundsatzfragen. Also sie können diese Flächen nicht verkaufen ohne die Zustimmung vom gesamten Verbund, wodurch sie praktisch unverkäuflich werden, weil die Leute sich ja zusammenschließen, um den Verkauf von Flächen zu verhindern. Und sie können auch eben nicht gegen bestimmte am Anfang gemeinsam festgelegte Bewirtschaftungskriterien einfach so verstoßen. Und dadurch wird halt eine sozial-ökologische Landwirtschaft auf Dauer auf diesen Flächen garantiert.
Bisher ist ja viel Ackerland in Privatbesitz, wahrscheinlich irgendwie bei Kleinbauern, Großbauern, großen Investoren. Was kann da jetzt das Acker-Syndikat verändern?
Eine der Sachen, die dazu ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass wir nicht genau wissen, wem das Land gehört. Das ist auch in der sich gerade bildenden Bewegung für so Bodengerechtigkeit ein ganz großes Thema. Wir haben in Deutschland keine Daten darüber, wem gehört jetzt wie viel Land. Wir können über Grundbücher, wenn wir darauf überhaupt Zugriff haben, herausfinden, gehört jetzt dieses Land der und der Person. Aber wir können nicht jetzt abfragen, wir haben irgendwie hier die Aldi-Stiftung, die gerade massiv Land aufkauft. Wie viel Land gehört der denn? Dazu gibt es keine Daten. Also allein die Frage schon, wem gehört das Land, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Und die ersten Hinweise, die es darauf gibt, deuten schon darauf hin, dass noch vieles in Privateigentum liegt, aber es da auf jeden Fall auch immer stärkere Konzentrationstendenzen gibt und auch immer mehr bei juristischen Personen sich konzentriert. Das Acker-Syndikat bietet eine Möglichkeit, wie lokale Initiativen von Landwirtinnen oder anderen Menschen, die sich an der Stelle einsetzen möchten, mit Landwirtinnen zusammen, eine Möglichkeit zu bieten, in der Land aus dem Privateigentum herausgelöst werden kann und dauerhaft eben für sozial-ökologische Landwirtschaft gesichert wird und es damit halt nicht mehr irgendwie einer Profitmaximierung oder einer möglichst hohen Pacht dient, sondern dass der Boden gut behandelt wird, dass Biodiversität gefördert wird, dass klimaschonend gewirtschaftet wird und dass soziale Arbeitsbedingungen und gute Arbeitsbedingungen vor Ort möglich sind für die Menschen, die das Land bewirtschaften und halt die Leute am Ende darüber entscheiden, was dort passiert, die es auch wirklich betrifft und nicht irgendwelche entfernt gelegenen SpekulantInnen oder sowas, weil das ist nämlich auch ein Thema, wenn wir darüber reden, wem gehört das Land, dass landwirtschaftliche Flächen immer mehr auch ins Auge geraten von außerlandwirtschaftlichen InvestorInnen. Also es wird ja viel darüber geredet, dass die Mietpreise steigen und was so die Immobilienblase angeht und sowas. Da wird oft über den städtischen Raum geredet und es wird dabei außer Acht gelassen, dass gerade im ländlichen Raum auch die Pachten in letzter Zeit extrem stark gestiegen sind und auch die Kaufpreise extrem stark gestiegen sind, sogar deutlich stärker noch als die Mieten, vor allem in Ostdeutschland auch. Also das ist ein sehr großes Thema, weil das dazu führt, dass wenn ich mir zum Beispiel Land kaufen will, ich das eigentlich mit einer sozial-ökologischen Landwirtschaft gar nicht mehr refinanzieren kann. Na, also aus diesen Preissteigerungen ergeben sich finanzielle Drücke, die was damit machen, wie die Landwirtschaft am Ende auch aussieht. Also das Ziel vom Acker-Syndikat ist da auch, eine strukturelle Verbesserung reinzubringen, die die Menschen in der Landwirtschaft entlastet und ihnen die Möglichkeit gibt, halt durch möglicherweise entstehenden finanziellen Spielraum auch halt eine bessere Landwirtschaft zu betreiben.
Du hast gerade die Ackerpreise angesprochen. Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe 5 Leute, mit denen möchte ich gerne solidarische Landwirtschaft betreiben. Wie wäre denn dann so der Prozess, wenn ich das mit euch gerne realisieren möchte?
Da gibt es ganz verschiedene Wege, ich würde sagen. Das ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich. In den meisten Fällen kontaktieren uns Menschen und die haben teilweise dann schon eine konkrete Fläche in Aussicht, manchmal aber auch überhaupt nicht. Und dann gucken wir erstmal so, reden wir eigentlich über dieselbe Sache, wollen wir ungefähr das Gleiche, passt es gut, da zusammenzuarbeiten? Und wenn das so erstmal grundsätzlich geklärt ist, dann steigen wir in einen tieferen Beratungsprozess ein und probieren wir als Aktive beim Acker-Syndikat das Projekt mit unserem entsprechenden Wissen zu unterstützen. Also wenn es um die Fragen von Rechtsform geht, wie die Vereine und sowas gegründet werden, was da gemacht werden muss, wenn es um die Finanzierung geht, wie können Gelder aufgetrieben werden, wenn es um Gruppenprozesse, Konflikte geht, wie kann sich da organisiert werden, um eine langfristig tragfähige, selbstorganisierte Gruppe da eben aufzubauen im spezifisch landwirtschaftlichen Kontext. All das sind so Fragen, mit denen wir uns schon länger umtreiben als Aktive hier im Acker-Syndikat und wo wir dann probieren, die Menschen zu begleiten. Und gleichzeitig natürlich heißt es auch, wenn Menschen Teil vom Acker-Syndikat werden wollen, dass diese Solidarität an der Stelle keine Einbahnstraße ist. Also das heißt auch, dass wir davon ausgehen, dass sie Lust haben, sich langfristig, gerade wenn so die vielleicht schwierigere Gründungsphase vor Ort abgeschlossen ist, sie auch sich mit im Acker-Syndikat wiederum einbringen, neue Projekte wieder unterstützen bei der Gründung und sich das Ganze so von selbst immer erweitert und verstetigt. Wir können auch neue Projekte finanziell tatsächlich unterstützen. Da haben wir Mittel zur Verfügung, um jedem Projekt so eine kleine Anschubfinanzierung auch mit zu ermöglichen.
Wie kommt ihr denn an Geld oder eure Projektmenschen? Und um was für Summen geht's da denn eigentlich? Also ich weiß, das wird wahrscheinlich sehr stark variieren, aber vielleicht kannst du ja mal so eine Hausnummer nennen.
Wir werben gerade tatsächlich gar nicht aktiv nach Geld, weil wir noch stärker im Aufbau befindlich sind und noch gar nicht so viel Geld überhaupt brauchen. Und wir haben gerade ist es möglich, uns einfach mit Nachrangdarlehen, mit Direktkrediten zu unterstützen. Also manche Leute denken sich, ich finde das eine mega coole Idee, was die da machen beim Acker-Syndikat. Und ich habe ein bisschen Geld bei mir rumliegen. Bevor das bei mir rumliegt, kann ich es auch dem Acker-Syndikat geben. Und dann quatschen wir dazu, was das genau bedeutet. Und gucken, ob das für alle Seiten passt. Genauso machen das auch die meisten Projekte. Das ist recht ähnlich wie auch das Finanzmodell vom Mietshäuser-Syndikat. Aktuell ist es tatsächlich so, dass wir überhaupt nicht nach Direktkrediten werben, aber trotzdem relativ regelmäßig irgendwie Anfragen kriegen und deshalb uns da auch uns darüber halt so ein paar finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, die wir dann an die Projekte weiterverleihen können, in Form von Krediten eben, um da am Anfang zu unterstützen. Ich glaube, eine Hausnummer für Projekte zu sagen, ist ganz schwierig, weil das kann, glaube ich, zwischen 10.000 Euro und 10 Millionen Euro kann da alles dabei sein. Ne? Das hängt davon ab, wie viel Fläche wird gekauft, wie groß sind irgendwelche Häuser und Immobilien, muss da noch renoviert werden, irgendwas gemacht werden. Gibt es, wenn ein Hof übergeben wird, wird der einfach zum Marktpreis gekauft oder viele alte BäuerInnen, die ihre Betriebe abgeben wollen, denen geht es auch schon darum, dass die irgendwie cool bewirtschaftet werden und sind die bereit, den dann vielleicht ein bisschen unter Marktwert zu verkaufen, wenn dafür das dann irgendwie gut bewirtschaftet wird und so. Aber also es geht schon um relevante Summen, die nicht mit nur einem kleinen Crowdfunding-Prozess mal eben eingeworben werden, sondern wo wir schon mit Privatkrediten arbeiten und auch im Zweifelsfall je nach Größe dann auch mit Banken arbeiten. Generell ist die Landwirtschaft halt an sich eine kapitalintensiver Wirtschaftszweig, ne, einer der kapitalintensivsten, also sozusagen, wo das Verhältnis von Geld, was ich reinstecken muss, pro Arbeitskraft, die am Ende dort arbeitet, mit am höchsten ist in Deutschland. Das betrifft dann zwar eher mehr so diese betriebliche Seite, ne? Also wir müssen ja unterscheiden zwischen dem Eigentum am Land und der Bewirtschaftung vom Land. Im Ackersyndikat kümmern wir uns nicht so sehr um die Bewirtschaftung vom Land. Das ist dann eher sowas von solidarischer Landwirtschaft oder unterschiedlichen anderen Betriebskonzepten. Und gerade wenn ich jetzt ein Projekt habe, wo es um eine Gemüsebausolavi geht, dann kann ich vielleicht auch schon mit 1 bis 5 Hektar ziemlich viel reißen. Wenn ich jetzt Ackerbau betreiben will, dann muss da schon richtig viel Land her, um da überhaupt wirtschaftlich arbeiten zu können.
Wenn jetzt jemand auf euch zukommt, was ist da eigentlich so ein vielleicht realistischer Zeithorizont, bis ein Projekt umgesetzt wird? Ich weiß, das wird wahrscheinlich auch wieder sehr stark variieren, aber worauf müssen sich Leute damit unter einstellen?
Das variiert total. Ich würde immer sagen, also lieber sagen, sich auf länger einstellen als auf zu wenig. Also es ist so, ein Projekt zu gründen ist ein sehr komplizierter Prozess, ein langfristiger Prozess, was jetzt nicht unbedingt jetzt an der Zusammenarbeit mit dem Ackersyndikat liegt, würde ich behaupten, sondern einfach an der Sache, Land zu kaufen und dann Hofübergaben. Also generell sind so Hofübergaben einfach langfristige Prozesse. Da steht da irgendwie eine Person oder eine Familie, die das irgendwie abgibt und für die der Verkauf oder diese Art von Hofübergabe eigentlich so zum Beispiel die Sicherung ihrer Altersvorsorge bedeutet. Und da sind ganz starke Ängste mit drin, das sind große existenzielle Bedürfnisse, die da mit drin stecken. Für die andere Seite geht es darum, sich eine Existenz aufzubauen, irgendwie ein langfristiges Projekt zu schaffen, was im besten Fall über die eigene Lebensdauer hinaus irgendwie was richtig Cooles macht. Da geht es um viel und dementsprechend gibt es viel zu bedenken, viele Schleifen zu drehen. Unter einem Jahr sollte sich da niemand eine Illusion machen und ich würde auf jeden Fall eher mit mehreren Jahren rechnen.
Du hast es eben auch schon angesprochen, die Mitglieder vom Ackersyndikat, die sind solidarisch miteinander und ich glaube auch auf der Webseite steht ja, dass man sich irgendwie mit Wissen, Beratung und auch Finanzen unterstützt. Kannst du vielleicht ein Beispiel geben, wie sieht das in der Praxis aus?
Also es gibt im Ackersyndikat einen Solidartransfer, der bedeutet, dass jedes Projekt, was eben Mitglied im Ackersyndikat ist, einen finanziellen Solidartransfer zahlt. Das ist ein Grundbetrag, der davon abhängt, sozusagen, wie viel Fläche bewirtschaftet wird und wie viel und auch wenn da in vielen Projekten sind ja Wohnflächen dabei, auch wie viel Wohnfläche da dabei ist, der ist erstmal sehr niedrig angesetzt und der steigt dann über die Zeit. Also die Idee ist, dass wenn ich, und sozusagen es geht damit immer mehr Geld ins Ackersyndikat, was das Ackersyndikat wiederum verwendet, um neue Projekte zu unterstützen. Denn wir befinden uns ja irgendwie immer noch in einem kapitalistischen Rahmen, der uns umgibt und in dem funktioniert Immobilienwirtschaft normalerweise so, du hast hohe Kosten am Anfang, die du reinsteckst und dann zahlst du deine Kredite ab und irgendwann werden die Kreditkosten weniger, vor allem musst du weniger Zinsen zahlen und das, was dann übrig bleibt, das ist der Profit. Und wir wollen ja an der Stelle gar keinen Profit machen, das heißt, wir hatten jetzt die Möglichkeit zu sagen, ach cool, wir machen keinen Profit, dann senken wir einfach die Kosten, sagen, müssen weniger einnehmen auf der Immobilienseite und die Projekte, die es dann schon lange gibt, die haben einfach eine finanziell sehr gute Situation und können sich irgendwie ein schönes Leben machen. Das ist nicht unsere Vorstellung von Solidarität, sondern wir sagen, dass das, was halt in der klassischen Immobilienwirtschaft der Profit wäre, das wird als Solidarbeitrag an neue Projekte gezahlt, um diese dabei zu unterstützen, die Idee weiterzutragen, neue Projekte zu gründen. Das ist so der finanzielle Aspekt vom Solidarbeitrag, wo je mehr Projekte da zusammenkommen, desto mehr Geld kommt da zusammen und desto mehr kann da auch finanziert werden. Das macht das Mietshäuser-Syndikat mit mehr als 200 Wohnprojekten ja ganz ähnlich und das sind mittlerweile echt beträchtliche Summen, die da zusammenkommen. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Das wird noch eine Weile dauern, bis das ins Gewicht fällt, aber das wird dann irgendwann so sein. Daneben gibt es natürlich aber auch die Unterstützung in Form von Beratung, also dass bestehende Projekte neue Projekte dabei unterstützen, erklären, wie haben wir das, also zu unterstützen, ein Projekt zu gründen, so erklären, wie haben wir das gemacht, was waren unsere Probleme, unsere Fallstricke, was waren unsere Lösungen, da irgendwie sich zusammenzusetzen, Skillshares zu machen und sich gegenseitig zu befähigen, da irgendwie coole Projekte auf die Beine zu stellen und sich nicht alleine zu lassen, Wissen immer weiterzugeben. Das ist so ein ganz großes Ding. Und dann natürlich auch ist es so, dass das Acker-Syndikat als Solidarverbund, als Organisation natürlich auch irgendwie davon lebt, dass Menschen da Zeit und Energie und Arbeit reinstecken. Und das ist halt, das muss halt auch irgendwer machen. Und das kommt dann auch von den Projekten. Also darauf muss ich auch eingestellt werden.
Ich habe auf eurer Webseite gesehen, jetzt im April, Mai und Juni, da organisiert ihr Treffen. Was passiert denn da dann?
Genau, das machen wir eigentlich jeden Monat einmal. Haben wir so ein offenes Online-Kennenlern-Treffen, wo es möglich ist, einfach sich dazuzuschalten, reinzugucken, wo wir nochmal mehr erklären, wie funktioniert das Acker-Syndikat, was bedeutet es, im Acker-Syndikat aktiv zu werden, was bedeutet es, ein Projekt im Acker-Syndikat zu gründen und wo wir uns einfach so ein bisschen mehr, wo man sich so ganz informell kennenlernen kann und wir dann irgendwie schauen auf der Basis, wie wir weiterarbeiten können. Und manchmal kommen dann Menschen und haben ein ganz konkretes Thema. Das kann nicht immer direkt bearbeitet werden in diesen Treffen, aber dann können wir von da aus dann schauen, wie wir einen guten Rahmen finden, um das weiter zu bearbeiten, irgendwie in eine Projektberatung einzusteigen oder so. Genau. Was wir auch noch haben, ist, wir treffen uns Mitte Mai, haben wir einen Präsenztreffen. Also wir arbeiten ja größtenteils online zusammen, aber 3-4 Mal im Jahr treffen wir uns auch in Person. Und das sind immer auch gute Möglichkeiten, um das Ganze kennenzulernen, auch die Menschen, die da arbeiten, mal so ein bisschen auf einer persönlichen Ebene und zu schauen, was es heißt, im Acker-Syndikat aktiv zu sein und da ein Projekt zu gründen. Genau, also wenn da Menschen interessiert sind, sind sie immer ganz herzlich eingeladen, irgendwie sich bei uns per Mail oder Telefon zu melden und dann schauen wir, wie es möglich ist, da auch direkt teilzunehmen an diesem Treffen.
Jetzt gibt es eben das Mietshäuser-Syndikat, das Acker-Syndikat. Könntest du dir vorstellen, dass es auch noch andere gesellschaftliche Bereiche gibt, wo so ein Modell wie eures Sinn ergeben könnte?
Auf jeden Fall. Also wir haben das Acker-Syndikat so gegründet, dass es auch möglich ist, zum Beispiel forstwirtschaftliche Projekte damit auch abzudecken, weil wir auch denken, dass es nicht so sinnvoll ist, jetzt für jedes Teil direkt wieder eine neue große Organisation gründen zu müssen, sondern um da den Arbeitsaufwand ein bisschen klein zu halten, da auch irgendwie mehr direkt abdecken zu können. Aber es gibt meines Wissens auch zum Beispiel aus dem so Care-Bereich, im Bereich von so Krankenhäusern und Gesundheitszentren gibt es auf jeden Fall Initiativen, die in die Richtung gehen, dafür was aufzubauen. Und ich kann mir das auch noch für viele andere Sachen gut vorstellen. Also es ist ja immer eine Frage auch von Rechtsform und wie es geframed wird. Ich finde zum Beispiel so viele dezentrale Energiegenossenschaften, die sich dann im Dachverband der BürgerInnenwerke zum Beispiel zusammengeschlossen haben, das geht ja auch in eine ähnliche Richtung, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so einen politisch radikalen Anspruch nach außen kommuniziert. Genauso ist es ja bei der Union Corp von der FAU, von der Freien ArbeiterInnenunion. Das ist ja ein Versuch, dieses Modell zu übertragen auf Kollektivbetriebe, also weg von der Immobilieneigentumsebene mehr zu einer Betriebsebene, wo sich halt verschiedene Kollektivbetriebe zusammenschließen und so die sich darüber so ein bisschen gegenseitig absichern, ihrer Unverkäuflichkeit und der Sicherung der Werte. Also da passiert schon einiges.
Zum Abschluss die letzte Frage, jetzt mal utopisch gedacht. Wenn eure Gruppe unbegrenzt viele Ressourcen hätte, wie sähe euer Projekt dann aus?
Gute Frage. Es fällt mir auf jeden Fall schwer, darauf so direkt zu antworten. Ja, was ich daran so schwierig finde, ist, dass viele unserer Modelle halt auf einen Umgang mit einer nicht utopischen Gesellschaft ausgerichtet sind. Und ich deshalb gar nicht so weiß, ob sich daraus direkt eine Utopie ableiten lässt. Also ich würde fast sagen, in der Utopie bräuchte das AK-Syndikat dann vielleicht gar nicht mehr. Oder wenn wir unbegrenzt Ressourcen zur Verfügung hätten, ist ja auch die Frage, was das heißt, ne? Unbegrenzt Geld zur Verfügung haben, das würde uns vielleicht noch gar nicht so viel bringen, sondern es bräuchte vielmehr auch Menschen, die Lust haben, halt sich selbst organisiert um Flächen zu kümmern, die irgendwie in der Landwirtschaft sind und politisch denken und da irgendwie die Sachen anders gestalten wollen. Das ist, glaube ich, die viel wichtigere Ressource. Und wenn wir davon unbegrenzt haben, ja, dann haben wir ein gutes Leben für alle. Dann braucht es das AK-Syndikat, glaube ich, nicht mehr. Nur Geld alleine bringt unserer Initiative jetzt, glaube ich, nichts, auch wenn es uns natürlich auch viel bringt und wir dann die Möglichkeit hätten, Projekte deutlich leichter zu ermöglichen, sie stärker zu unterstützen, noch unabhängiger von ökonomischem Druck zu werden, vielleicht auch irgendwie bezahlte Stellen zu schaffen, die irgendwie eine kontinuierlichere, bessere Arbeit leisten können, als es jetzt in so Ehrenamtsstrukturen immer möglich ist.
Wenn ihr das AK-Syndikat unterstützen wollt, dann schaut im Internet doch mal auf akasyndikat.org. Die Gruppe freut sich über Menschen, die sich engagieren wollen. Ein Anlaufpunkt wären zum Beispiel die monatlichen Treffen. Tragt die Idee weiter und, falls ihr noch einen gefüllten Geldsack rumliegend habt, tragt auch den doch einfach mal zum AK-Syndikat.
Sabotage von Zementwerken oder Wasserbecken, die mit Grundwasser befüllt werden. In Frankreich organisiert das Netzwerk Soulèvement de la Terre widerständige Massenaktionen mit teilweise mehreren Zehntausenden Menschen. Vor einiger Zeit waren Personen des Netzwerks auf einer Tour in Deutschland unterwegs, um über ihre Kämpfe zu sprechen. Wir haben einen von ihnen getroffen.
Les Soulèvements de la Terre is a direct action, a mass direct action movement.
Les Soulèvements de la Terre ist eine Massenbewegung für direkte Aktion, die 2021 in Frankreich mit einem großen Treffen in der SAD von Notre-Dame-des-Landes gegründet wurde. Das ist ein Ort, an dem wir jahrelang gegen ein Flughafenprojekt gekämpft haben, das bäuerliches Land, Feuchtgebiete und Wälder zerstören sollte. Und schließlich gelang es uns, einen Sieg zu erringen und das Flughafenprojekt zu stoppen. Dann, im Jahr 2021, sagten wir uns, okay, es gibt gerade Covid, viele Menschen sind isoliert, gleichzeitig werden Land und Wälder zerstört und Bauern verschwinden. Und als Bewegung haben wir zwar an einem Ort gewonnen, wir hatten einige Siege, aber die Naturzerstörung geht weiter und weiter. Wir brauchen also eine nationale Bewegung, die eine strategische Sichtweise und eine Linie hat, um zu helfen und zu unterstützen und um lokale Kämpfe und lokale Themen mit einer Art nationaler Sichtbarkeit und nationalen Aktionen voranzutreiben. Und wir wollten Erde und Wasser gegen zwei Hauptprobleme verteidigen. Das eine ist die Bodenversiegelung, die Art und Weise, wie die Erde immer wieder durch neue Projekte zerstört wird, die den Boden mit Beton, Straßen, Parkplätzen und dergleichen zerstören. Und das andere ist Landgrabbing, was bedeutet, dass das Land, auf dem die Menschen lokale Landwirtschaft betreiben, zum Beispiel biologische Landwirtschaft, von großen chemischen agroindustriellen Projekten erobert wird, wodurch die kleinen Bauern verschwinden. Also beschlossen wir, eine Bewegung zu gründen, die zu starten, luden wir in Notre-Dame-des-Landes verschiedene Gruppen ein, wie zum Beispiel junge UmweltschützerInnen, die massiv auf der Straße waren, aber von ihren Regierungen nicht gehört wurden und die darüber verärgert waren und nach konkreteren Aktionen suchten. Nicht nur symbolische oder Massenaktionen, sondern etwas, das konkret Projekte stoppen könnte. Wir haben Bauernorganisationen eingeladen, weil wir der Meinung sind, dass man den Boden nicht ohne ArbeiterInnen des Bodens verteidigen kann. Wir haben autonome, antikapitalistische Bewegungen eingeladen, die in den letzten Jahren an Besetzungen, direkten Aktionen, an verschiedenen Bewegungen und auch an vielen verschiedenen lokalen Kämpfen teilgenommen haben. Menschen, die zum Beispiel neben dem Dorf, neben dem Wald, neben den Feldern leben, neben den Feuchtgebieten und sie wissen, dass die Orte, die sie liebten, dass die Gebiete voller Bodendiversität, die sie brauchen, um ihr Wasser zu schützen, um ihre Ressourcen an ihrem Wohnort zu schützen, dass die bedroht und zerstört sind. Und sie kämpfen Tag für Tag vor Ort. Und sie führen Rechtsverfahren und Versammlungen durch und werden nicht oder nicht ausreichend gehört. Und irgendwann wird eine Baustelle eröffnet, es werden Fabriken gebaut, es wird Beton gegossen. Die Idee der Bewegung war es, lokale KämpferInnen zu haben, die wussten, dass sie sich auf ein nationales Netzwerk verlassen konnten. Die Idee der Bewegung war es, lokale KämpferInnen zu haben, die wissen, dass sie sich auf ein nationales Netzwerk verlassen können, dass sie in einer Zeit der Krise ihres lokalen Kampfes die Bewegung bitten konnten, eine nationale, direkte Massenaktion zu starten, die genau das Richtige für den lokalen Kampf tun würde. Sei es eine Blockade oder eine Besetzung eines Feldes oder Waldes, der zerstört werden könnte, oder manchmal auch das, was wir Abrüstung nennen. Abrüstung ist ein anderes Wort für Neutralisierung, also eine Art Sabotage von Zerstörungswerkzeugen. Von Fabriken, von Gerätschaften, die die Natur zerstören, die das Wasser zerstören und in gewisser Weise Waffen für eine massive Zerstörung der Artenvielfalt, aber auch des Lebens von Menschen angesichts der Klimakrise sind. Also, unsere Bewegung wurde vor etwa 3 Jahren gegründet und die Art und Weise, wie wir vorgingen, bestand darin, Vertreter verschiedener Gruppen, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und der Umweltbewegung zu Versammlungen einzuladen. Und bei denen wir eben alle 6 Monate strategisch entscheiden, nationale Aktionen zu organisieren, die in gewisser Weise eine entscheidende Rolle bei der Veränderung des, wie wir es nennen, Rapport de Force spielen könnten. Das heißt, der Spannungslinie zwischen den toxischen Industrien und dem Staat auf der einen Seite und den lokalen Kämpfen auf der anderen Seite. Das war der Beginn der Bewegung.
Im letzten Jahr haben vor allem die Aktionen um das westfranzösische Sansouline in den deutschen Medien Widerhall gefunden. Dort lag im letzten Jahr einer der Schwerpunkte der Protestbewegung.
Wir haben einen langen lokalen Kampf gegen verschiedene Arten von Projekten geführt. Der Bau neuer Autobahnen, die den Landwirten Land wegnehmen und mehr CO2 erzeugen und so weiter. Wir haben zum Beispiel gegen die Ausweitung des Sandabbaus gekämpft. Wir haben gegen die Zerstörung lokaler Gärten in der Umgebung von Städten gekämpft, um das Land zurückzuerobern, bevor es zerstört wird. Aber der Kampf um die Wasserbecken war sicherlich einer der symbolträchtigsten und kraftvollsten Kämpfe, die wir zusammen mit lokalen KämpferInnen und BewohnerInnen vor Ort geführt haben. Diese Becken sind riesige Wasserreservoirs von 10 Hektar, die gegraben und gebaut und mit Plastik abgedeckt werden. Und dann pumpt man das Wasser in diese Becken, Grundwasser und Wasser aus den Flüssen der Umgebung, um diese großen 10 Hektar zu füllen, sodass man in der Lage ist, riesige Maisfelder, vor allem im Sommer, mit Wasser zu versorgen. Die Landwirtinnen, die davon profitieren, sind nur eine kleine Minderheit. Es ist ein Weg für den agroindustriellen Komplex, Lebensmittel zu produzieren, die immer mehr Chemikalien und Wasser benötigen. Zudem wird Wasser in einer gewissen Weise privatisiert. Das Wasser wird an sich gerissen. Dabei ist es eines der wichtigsten Dinge für alle Menschen. Und wir wussten, dass diese Beckenprojekte vor allem in einem Departement in Frankreich starten würden. Aber das wäre nur ein Versuch, um die Dinger danach überall einzuführen. Es war also ein Test, Siege in diesem Bereich zu erringen und sie, also den agroindustriellen Komplex, daran zu hindern, diese Becken in ganz Frankreich zu verbreiten. Und das würde dazu beitragen, eben diesen agroindustriellen Komplex aufrechtzuerhalten, der Land und Wasser zerstört. Und wir haben uns zusammengetan mit vielen kleinen LandwirtInnen und auch BewohnerInnen und gekämpft, um diese Becken zu stoppen. Wir sind in bereits existierende Becken eingedrungen und haben sie demontiert, mit Messern zerstört, die Pumpen abmontiert und so weiter. Wir haben gezielt Becken angegriffen, die gerade erst gebaut wurden. Und wir haben mit einer Demonstration von 2000 Menschen begonnen, dann 10.000 und dann bis zu 40.000 Menschen in einer direkten Massenaktion. Das war also wirklich groß und jede Demonstration wurde vom Staat untersagt. Aber die Menschen sind immer wieder zurückgekommen, denn jeder braucht Hoffnung und Wasser und der Wassermangel, der ist eher eine Quelle der Verzweiflung. Ich hatte das Gefühl, die Menschen taten, was nötig war, um zu verhindern, dass etwas gebaut wurde, das den Menschen das Wasser aus dem Boden zieht. Das gibt Hoffnung, denn alle müssen das Gefühl haben, dass wenn sie zu einer Demonstration oder Aktion gehen, sich etwas ändert, dass etwas geschützt oder aufgehoben wird. Und wir haben sozusagen konkret, materiell, physisch etwas geschützt. Weil diese Demonstrationen stattfanden, kamen immer mehr Leute, auch wenn es verboten war. Und irgendwann kam es in den deutschen Nachrichten, weil eine dieser Demonstrationen von der französischen Regierung wirklich stark, brutal unterdrückt wurde. Und da mit Tonnen von Sprengstoffgranaten, die wirklich verdammt verletzend sein können. Die haben fast 3 Leute getötet und ins Koma versetzt. Und ich meine, es war in gewisser Weise wirklich dramatisch für uns. Danach gab es eine wirklich starke Reaktion in der französischen Bevölkerung. Denn auch nach diesen Demonstrationen versuchte die französische Regierung, unsere Bewegung zu verbieten, sie aufzulösen, zu sagen, dass unsere Bewegung eine Bedrohung für die Industrien sei und eine Bedrohung für den Staat und bla bla bla. Und dass sie eben aufgelöst werden müsste. Und die sagten, wir seien verboten und jeder, der sagen würde, dass er Teil dieser Bewegung sei oder als Teil dieser Bewegung angesehen würde, der könne 3 Jahre ins Gefängnis, der könne 3 Jahre im Gefängnis riskieren. Aber dann gab es massive Reaktionen von Menschen in ganz Frankreich, die sagten, wir sind Teil von Le Soulèvement de la Terre und wenn ihr die verbietet, werden wir in ganz Frankreich zeigen, dass wir Teil von Le Soulèvement de la Terre sind und den Staat herausfordern. Und so wurden innerhalb von wenigen Wochen 200 lokale Ausschüsse gegründet. Und sollte die Bewegung offiziell aufgelöst werden, würden überall kleine lokale Gruppen von Soulèvement de la Terre nachwachsen und eben wieder auftauchen. Es gab eine massive Reaktion, massiven Gegenangriff, sodass der Angriff der Regierung die Bewegung noch stärker und größer gemacht hat. Und am Ende musste der Regierungsplan zur Auflösung der Bewegung aufgegeben werden. Ich meine, es gab auch ein Gericht, das entschieden hat, dass wir nicht aufgelöst werden können.
Im Soulèvement de la Terre sind zahllose lokale Initiativen und Gruppen vernetzt. Doch wie funktioniert das genau?
Die Bewegung setzt sich aus lokalen Kämpfen zusammen. Es funktioniert so, dass sich diese Menschen in der Region seit Jahren kennen. Man kennt sich, weil man neben ihnen wohnt oder arbeitet, man kämpft mit ihnen und irgendwann ist man eine Koalition der lokalen Kämpfe. Wenn wir nationale Aktionen durchführen, weil ein Stück Land morgen von großen Maschinen zerstört werden könnte, kommen Menschen aus ganz Frankreich zusammen, etwa um die Menschen und Gärten in Besançon im Osten Frankreichs zu verteidigen. Das bedeutet, dass beim nächsten Mal, wenn es um die Wasserbecken geht, die Leute aus Besançon mithelfen. Jedes Mal, wenn es einen lokalen Kampf gibt, der national verteidigt wird, kommen die Leute aus einem Ort, zum nächsten lokalen Kampf. Auf diese Weise baut man ein Netzwerk von lokalen Kämpfen auf.
Der Kampf gegen Landgrabbing und für Wassergerechtigkeit ist eng mit dem Kampf gegen den Kapitalismus verbunden. Wie diese abgeschafft werden kann, beschäftigt auch die FreundInnen in Frankreich.
Once and for all, I don't.
Ein für alle Mal weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass es zum Beispiel wirklich wichtig ist, wie wir es mit dem Flughafen gemacht haben. Es war eine Welle der Hoffnung für die Menschen zu sehen, dass etwas möglich war. Der Flughafen war ein großes staatliches Projekt mit großen multinationalen kapitalistischen Unternehmen, die es umsetzen wollten. Wenn man dagegen ankämpft, fühlt man sich zuerst mal ziemlich klein. Aber am Ende zu zeigen, dass es möglich war, sie irgendwann dazu zu bringen, auf ihr Projekt zu verzichten, das gibt anderen Menschen Hoffnung, dass Kapitalismus, Staat und Polizei eben nicht immer gewinnen. Wenn man die richtigen Mittel und Wege findet, sich zu verteidigen, müssen die irgendwann aufgeben. Das ist der erste Schritt. Verschiedene lokale Siege, die das Gefühl geben, dass man was geschützt hat, dass man immer noch den Wald neben sich hat, weil man gekämpft hat. Und jedes Mal, wenn man ein Territorium verteidigt, kann dies auch ein Experimentierfeld sein für andere Organisationsformen des Produzierens, das die kapitalistische Logik verlässt. Die Überlegung von Le Soulèvement de la Terre ist, dass wir uns nicht nur auf diverse lokale Erfolge verlassen sollten, sondern dass wir strukturell und strategisch denken sollten, wie wir ganze Produktionsketten angreifen. Auf der einen Seite gibt es diese Wasserbecken, aber auf der anderen Seite gibt es Chemikalien, Maisproduktion und den Hafen. Man muss die richtigen Wege finden, um an verschiedenen Punkten anzugreifen, um die zu Fall zu bringen, und das muss man eben auf eine Art und Weise strategisch denken, damit man eben zwingt, das Motel eben auch zu verändern.
Das Organisieren von Massenaktionen ist auch für die Aktivistinnen sehr ressourcenintensiv. Trotzdem wünschen sie sich keine unbegrenzten Möglichkeiten für ihr Projekt.
Wir sind gegen unbegrenzte Ressourcen. Unbegrenzte Ressourcen sind eine Art Dystopie, ein falsches Phantasma. Die Vorstellung von unbegrenzten Ressourcen ist die Grundlage für die zerstörerische Dynamik des Kapitalismus. Wir werden also nie unbegrenzte Ressourcen haben, zum Glück. Wir müssen immer mit begrenzten Ressourcen denken. Aber Abgesehen von dieser Art von Scherz ist es aber so, dass wir nicht hegemonial sein wollen. Wir sehen uns nicht als die Bewegung. Wir haben etwas zu einem bestimmten Thema begonnen, nämlich dem Schutz von Wasser und Land. Und von diesem Ausgangspunkt aus sind wir gewachsen. Und es ist uns gelungen, Solidarität zu schaffen und bereits bestehende Kämpfe miteinander zu verbinden. Aber wir sehen uns nicht als Avantgarde. Wir wollen, dass es andere Bewegungen mit anderen Wegen, also anderen Stilen gibt. Aber natürlich haben wir uns überlegt, dass man die Frage der Organisation, der Massenorganisation, ernst nehmen muss, wenn man die Situation verändern will. Und manchmal sind wir, die wir aus einer Graswurzelbewegung kommen, ein bisschen schüchtern, wenn es darum geht, uns selbst Ambitionen zu setzen, für eine lange Zeit aktiv zu bleiben und organisiert und massiv zu sein. Wenn wir die Situation ändern wollen, muss sich das in unseren Köpfen ändern, ohne all die großen Fehler vergangener Organisationen zu wiederholen, die sehr hierarchisch wurden. Wir sind der Meinung, dass wir die Frage der Strategie und der Organisation wieder ernst nehmen müssen, und zwar ernsthaft und dringend.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Und wieder ist ein Monat vorbei. Jedes Mal sind wir aufs Neue darüber verwundert. Aber egal, wie viele Monate vorbeizischen, auf eines ist immer Verlass. Die Anarchie treibt ihren Schabernack und natürlich auch ihre ganz ernsthaften Bemühungen für eine freiere Gesellschaft konstant voran. Am Anfang verlassen wir die üblichen Wege und beschäftigen uns stattdessen mit Piratengeschichten. Warum? Einfach, weil wir Bock drauf haben. In der Zeit schreibt der Historiker Martin Mulso über Anarchie auf Madagaskar. Und was hat das mit Piratinnen zu tun? Sehr vieles. Denn dort war, gut, unsicheren und mit viel Fantasie ausgestatteten Quellen zufolge, das legendäre Libertalia zu finden. Eine Piratengesellschaft, die alle Ansätze der sogenannten Aufklärung weit hinter sich ließ. Hier kommt natürlich auch der vor wenigen Jahren verstorbene anarchistische Anthropologe David Graeber ins Spiel. Und so heißt es im Artikel:
Was ist so spannend an Madagaskar? Den Anarchisten reizte an Madagaskar, dass die dortige Gesellschaft relativ egalitär und kosmopolitisch ist, Fremde immer wieder integriert und absorbiert hat und die Insel eine Zeit lang recht erfolgreich vom Sklavenhandel abschirmte. Und das, obwohl sie keinen Nationalstaat ausbildete. Außerdem wirkte auf den Anarchisten elektrisierend, dass es möglicherweise auf Madagaskar eine Verbindung zu den Piraten gab. Von Piraten weiß man, dass sie auf ihren Schiffen ihren Kapitän selbst gewählt haben. Und so kam sogar die provokante These zustande, von den Piraten sei die Demokratie erfunden worden.
Na schön, ob das nun alles so war oder auch nicht, das spielt für uns Radiopiratinnen eigentlich keine Rolle, denn wir suchen uns unsere Geschichte bitteschön selber aus. Arr. Wir wechseln zu perspective-daily.de, wo uns gleich die Überschrift freudig anstrahlt.
Brauchen wir mehr Anarchie, um die Welt zu retten?
Was für eine Frage, sagt die Anarchie. Doch was ist eigentlich Anarchie?
Bei Anarchie denken viele an das pure Chaos, an brennende Autos, Punks und das A im Kreis, das bis heute auf Häuserwände gemalt oder als Sticker an Laternenpfosten geklebt wird. Doch Anarchie steht nicht für Unordnung. Sie steht für etwas ganz anderes, für Ordnung ohne Herrschaft und die Ablehnung einer permanenten Autorität, sei es in der Familie, am Arbeitsplatz oder im Staat als Ganzem.
Das klingt ja schön und gut, aber funktioniert das wirklich?
Die britische Philosophin und bekennende Anarchistin Sophie Scott Brown meint: Natürlich, in Freundschaften, Familien und anderen sozialen Konstellationen schmieden wir schließlich die ganze Zeit gemeinsame Pläne, meistern zusammen unseren Alltag, besprechen, was wie zu tun ist. Auf Augenhöhe, ohne hierarchische Struktur.
Spannend, aber ist da noch mehr?
Die Britin wirbt dafür, Anarchie mehr als demokratische Praxis zu verstehen, weniger als politische Utopie. Anarchie bedeutet für sie kreative Kooperation, der Wille, Dinge anders zu denken, Pläne immer wieder neu zu justieren, Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen. So verstanden könne Anarchie uns dabei helfen, mit dem permanenten Wandel, dem wir unterworfen seien, produktiv umzugehen.
Und hoffentlich irgendwann auch Systeme wie den Kapitalismus endgültig zu überwinden. Zum Schluss machen wir einen Sprung in die USA, wo die Website Fortune.com über den Bayer-Konzern berichtet. Die Zitate sind von uns übersetzt. Die Überschrift lautet gleich mal:
Pharmagigant Bayer wird Bosse loswerden und ruft beinahe 100.000 Angestellte zur Selbstorganisation auf, um 2,15 Milliarden US-Dollar einzusparen.
Das sind hervorragende News. Bevor jedoch zu große Jubelarien ausbrechen, es geht nur um das mittlere Management-Segment, aber immerhin. Im Folgenden geht es dann um den Bayer-CEO Anderson. Im Artikel heißt es weiter:
Das Unternehmen wird also die Bosse los oder, wie er es zu nennen pflegt, es gibt einen Übergang zu einer dynamischen Eigentumsteilung.
So. Eigentumsteilung. Also, wir sind relativ sicher, dass es nicht wirklich um Eigentum geht, sondern nur um flachere Hierarchien für einen Abbau der Bürokratie und letzten Endes der Kosten. Das soll uns aber nicht davon abhalten, die Forderung aufzunehmen und ein Stück weiterzutreiben. Werden wir alle, wirklich alle, Bosse los und organisieren uns selbst, dann ist das Eigentum tatsächlich aufgehoben, wie es als Vorbedingung einer freieren Gesellschaft auch sein sollte.